Die Gemeinden in Kleinasien waren durch ganz große Probleme gegangen. Sie waren angefochten worden. Und es heißt im Hebräerbrief: Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens. Und daraufhin schreibt nun zur Ermutigung der Schreiber des Hebräerbriefes die Worte der Schriftlesung und auch die Grundlage für die Predigt in Hebräer 10, Vers 35 bis 36. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Amen.
Was der Verkündiger des Evangeliums braucht, ist ein großes Thema. Ich kann nur einen ganz kleinen Abschnitt davon behandeln, und zwar der, der durch den Bibeltext vorgegeben ist. Was braucht der Verkündiger des Evangeliums, wenn es ihm schlecht geht, wenn sein Glaube auf dem Prüfstand steht? Wenn er dabei ist, beizugeben, aufzugeben, wenn die Anfechtung, die Versuchung übermächtig wird, wie sieht dann der Glaube aus, der durchhält? Das ist so ein Stückchen mein Thema. Und ich denke, ich darf jetzt heute Morgen nicht nur über den Verkündiger reden. Es ist ja eine Predigt an eine Gemeinde und wir sind ja nicht alle hauptamtliche Verkündiger. Also mein Thema heißt eigentlich: Wie sieht der Glaube aus, der durchhält? Ob das jetzt ein Verkündiger ist oder ob das ein ganz normaler Mensch ist, wie Sie und ich, das spielt da keine Rolle mehr. Wie sieht Glaube aus, der durchhält, wenn er geschüttelt wird, wenn die Anfechtung kommt? Hier steht was von Schmähungen, von Bedrängnissen, von Schauspiel geworden sein, von mit Gefangenen gelitten haben, den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Und am Ende von Kapitel 10 heißt es: Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Wie sieht Glaube aus, der die Seele errettet? Beim Verkündiger und beim ganz normalen Christen. Die Antwort ist gar nicht kompliziert. Übrigens, ich bin Hesse, ich bin das Schwäbische nicht mächtig. Sie werden es merken. Die Antwort ist nicht kompliziert, sind eigentlich zwei Punkte. Und diese beiden Punkte stehen hier im Vers 35 und 36. Ich lese das nochmal. Zwei Dinge braucht der Glaube, damit er durchhält. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Vertrauen und Geduld. Das sind die beiden Dinge, die wir nötig haben. So, jetzt könnte ich eigentlich aufhören zu predigen, denn ich habe alles gesagt. Wenn ich immer wieder mal, ich bin ja Missionsdirektor, ich war selbst lange Jahre Missionar, 20 Jahre in Thailand, wenn ich dann wieder mal aufs Missionsfeld gehe und meinen Koffer packe, das mache ich inzwischen alleine, denn wenn meine Frau ihn packt, ist meistens zu viel drin. Ich packe immer eine Überlebungstasche rein. Meine Frau lächelt dabei. Wozu brauchst du eine Überlebungstasche? Du gehst zu Missionaren, die alle auch überleben. Aber ich habe da so ein Plastik, so eine Tasche von der Bank, und da habe ich so meine Sachen drin, ein bisschen Heftpflaster und eine Nähnadel und einen Faden und ein Maßband und eine abgebrochene Eisensäge. Ich weiß nicht, warum die drin ist, aber könnte mal sein, man kommt ins Gefängnis. Ich habe ein Stück Draht drin, ein Stück Schnur und ich habe zwei Komponentenkleber drin. Sie wissen, was das ist, nicht? So zwei Tuben, Klebstoff, die müssen in einem richtigen Verhältnis gemischt werden. 1:1 heißt es meistens. Und dann steht auf der Tube drauf, wenn man das richtig macht und in der richtigen Zeit anwendet, dann gibt es einen Kleber mit einer hohen Endfestigkeit. Glaube mit einer hohen Endfestigkeit besteht auch aus zwei Komponenten. zwei Dinge, die zusammenkommen müssen, gut vermischt, und dann wird der Glaube halten. Und diese beiden Dinge sind Vertrauen und Geduld. Ich sage erst mal was über Vertrauen und würde da gerne die erste Folie zeigen. Geht mein Mikro? Ja. Eine Brücke in Südthailand. Als ich mit meinem Auto ankam, ja, am besten setze ich da unten hin dann. Als ich mit meinem Auto ankam, war das besetzt mit 11 Personen. Ich habe gehalten und habe gedacht, wir haben uns verfahren, jetzt müssen wir irgendwo drehen, müssen zurück. Und dann, der neben mir saß, der Mann sagt, Missionar, warum fährst du nicht weiter? Da habe ich was über Vertrauen gelernt. Der hatte ein unbegrenztes Vertrauen in meine Fahrtüchtigkeit. Der hat erwartet, dass ich genau weiß, wo der rechte Reifen läuft. Der musste nämlich, das rechte Rad musste diesen rechten Balken treffen. Was hier links passiert, das war wurscht, denn die Brücke war nicht viel breiter als das Auto. Ich habe aber auch was gelernt über Vertrauen in Bezug auf die Brücke. Ich hätte ihr ja nicht vertraut. Ich wäre ja da im Leben nicht drüber gefahren. Aber die hatten Erfahrung mit dieser Brücke. Die waren vorgestern drüber gefahren und gestern drüber gefahren. Warum soll die heute nicht auch halten? Das heißt, Vertrauen lebt von Erfahrung. Wer viele gute Erfahrungen gemacht hat, ich denke jetzt im übertragenen Sinn mit Gottes Wort, mit dem Gebet, mit Gottes Verheißungen, mit Gottes Zusage, die er ja gewisslich hält. Wer da so einen Schatz von guten Erfahrungen gesammelt hat, der kann auch mal so Krisensituationen überstehen. Die Leute wussten, die Brücke hält, es kommt nur auf den Autofahrer drauf an. Es war ja zum Glück nicht mein Auto, nicht? Es war geliehen. Aber wir sind drüber gekommen, wir haben es geschafft. Hätten wir es nicht geschafft, wäre ja auch nicht viel passiert. Wir wären wahrscheinlich abgerutscht, wir wären stecken geblieben, wir hätten warten müssen, bis ein Traktor kommt oder irgendein Elefant uns wieder rauszieht. Aber Elefanten gibt es so gar nicht. Es wäre nicht viel passiert, aber eins wäre garantiert passiert. Sie hätten ihr Vertrauen in meine Fahrkünste verloren. Die hätten vielleicht gesagt, naja, der Missionar ist ja nicht schlecht, wenn er predigt, aber Autofahren, Und auch da ist eine Wahrheit. Man kann Vertrauen punktuell auch mal verlieren. Das heißt ja nicht, dass man das gesamte Vertrauen über Bord werfen muss. In unserem Bibeltext heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg. Wer das Vertrauen wegwirft, der macht sich zum Verlierer. Vertrauen mal erschüttert zu bekommen, ist nicht so schlimm. Ich denke da bei uns an einen Eichbaum, der steht mitten auf dem freien Feld. Eine wunderschöne Krone, ein dicker Stamm, fest verwurzelt in der Erde. Der wird vom Wind geschüttelt und gerüttelt, das macht ihm nicht viel aus. Er ist es gewohnt, dass er geschüttelt wird. Und mancher dünne Baum, der so mitten im Wald steht und sich nur nach dem Licht streckt, wenn dann die Bäume fallen, fällt er mit. Also so mal geschüttelt, gerüttelt werden ist gar nicht schlimm. Man senkt vielleicht seine Wurzeln etwas tiefer. Man kann natürlich fragen, was ist, ich glaube, wir machen das mal aus, dann kann ich wieder hier zu meinen Notizen. Man könnte fragen, was passiert denn, wenn unser Vertrauen nur wirklich mal erschüttert ist? Wenn so Zeiten kommen, wie es hier steht, Anfechtung, Verfolgung, Schmähungen, Bedrängnisse, was macht man dann? Ich meine, wenn alles gut geht, zu vertrauen, ist ja kein Kunststück. Aber Vertrauen wird ja eigentlich erst dann gefordert, wenn Schwierigkeiten kommen. Und wenn dann einer vielleicht in der Situation ist, dass er sagt, ich traue niemanden mehr, ich bin so enttäuscht, und das gibt es ja auch unter Christen. Meistens sind wir ja nicht von Gott enttäuscht, sondern von unseren Mitchristen. Wenn einer dann sagt, ich habe die Nase voll, ich traue keinem mehr. Ich bin dabei, mein Vertrauen zu verlieren. Was kann man denn dann machen? Das heißt, ihr werft euer Vertrauen nicht weg. Aber wenn man in so einer Situation ist, was macht man dann? Ich denke, Vertrauen kann man zurückgewinnen. Man kann Vertrauen auch wieder neu lernen. Wir hatten in unserer Gemeinde, die ein bisschen kleiner ist als hier in Korntal, eine Teenie-Freizeit und unsere Teenies waren in den Bergen. Und als sie dann zurückkamen, habe ich den einen angesprochen, den Dominik. Habe gefragt, Dominik, wie war es denn? Er sagt, es war schön. So ein 14-, 15-Jähriger, nicht? Die geben ja nicht so Antworten. Ich habe ihn dann gefragt, was war denn schön? Ei, alles. Und dann habe ich gesagt, jetzt sag doch mal, erzähl doch mal. Ja, sagt er, einmal sind wir 7 Wasserfälle runtergeklettert in der Badehose. Am Seil. Ja, was war denn da schön? Ei, es war schön kalt. Es war schön kalt. Ja, und was habt ihr noch gemacht? Als dann so viel geregnet hat, haben wir Höhlen erforscht. Richtig tief rein in die Erde. Und es war dunkel und es war glitschig und das Wasser stand da. Und dann kam er in den Gang, da war das Wasser richtig hoch. Und wir mussten da durchwaden und dann ging es bis zur Hüfte. Und dann sagt der Freizeitleiter, eilt euch ein bisschen. Merkt er denn nicht, dass das Wasser steigt? Oder wollt ihr tauchen? Und dann haben sie sich an einer Staumauer abgeseilt. Nicht? Lauter so hessische Flachland-Tiroler. Also die ja eigentlich von Bergsteigen keine Ahnung haben. Und die Mutter von dem Dominik hat mir erzählt, die haben noch ganz andere Sachen gemacht. Die haben eins von den Freizeitkindern an einem Seil eine Brücke runtergelassen, also eine Brücke über so eine Schlucht, so eine richtige Brücke, runtergelassen und dann das Seil in Schwingungen gebracht, dass man ihn auf der anderen Seite sehen konnte. Man nennt das eine Erlebnisfreizeit. Dann habe ich den Dominik gefragt, Dominik, sag mir doch mal euer Thema. Was meinen Sie, was die zum Thema hatten? Vertrauen. Die haben Vertrauen üben müssen. Die haben üben müssen, dem Haken in der Wand zu vertrauen und dem Seil, was da hängt, und besonders wahrscheinlich ihrem Freizeitleiter, dem zu vertrauen, dass der weiß, was er macht. Vertrauen kann man üben. Wie übt man Vertrauen? Indem man, sagen wir mal, ein kalkulierbares Risiko eingeht. Wer zu Hause sitzt und nur wartet und vertraut, wird diese Art von Vertrauen nicht lernen. Das Wort, was hier für Vertrauen steht, wird im Chinesischen mit mutiges Herz übersetzt. Stoßt euer mutiges Herz nicht von euch. Menge sagt sowas wie Zuversicht. Mutige Zuversicht. Also es ist hier was ganz Aktives. Es ist das Vertrauen, was der Petrus hat, als Jesus sagt, wirf das Netz zur Rechten des Schiffes und du wirst fangen. Seine Erfahrung sagt ihm, das ist Unsinn. Ich bin der Fischer, Jesus ist der Schreiner. Ich habe die Erfahrung, wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gekriegt. Warum soll jetzt ausgerechnet hier rechts vom Schiff die Fische sein? Aber er sagt, auf dein Wort hin. Also es ist ein Vertrauen, was unsere Erfahrung ein Stückchen durchbricht, aber gegründet auf Gottes Wort dann dennoch den Schritt wagt. Es ist das Vertrauen, was der Petrus an den Tag legt, als Jesus auf dem Meer kommt, dem Boot entgegen, und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Und dann sagt der Herr Jesus, komm. Und dann geht der Petrus aus dem Boot. Diese Sorte Vertrauen. Wir reden ja da immer vom ungläubigen Petrus, nicht? Aber dieses Vertrauen, was der an den Tag legt. Jesus sagt, komm und dann gehe ich. Diese Sorte Vertrauen ist gefragt. Werft euer Vertrauen nicht weg. Vertrauen kann man üben. Vertrauen kann man lernen. Ich war Lehrer am Bibelseminar, bevor ich Missionsdirektor wurde, und dann mussten die Räume gestrichen werden, nicht ganz so hoch wie hier, tapeziert musste werden, 3,50 Meter. Und die Leiter vom Bibelseminar, die war genauso alt wie das Bibelseminar. Also 17, 18 Jahre, wackelig, unzuverlässig eigentlich. Und die Leiter war die einzige, die wir hatten. Und Sie wissen ja, wenn man tapeziert, wie man das macht, nicht? Eingestrichene Tapete in zwei Händen und dann die Leiter hoch. Wir hätten jetzt die Leiter hinstellen können, hätten uns daneben setzen können, hätten sie 7 Tage lang anschauen können, vielleicht auch 7-mal drumherum laufen und hoffen, dass er zusammenbricht. Wir hätten nie der Leiter Vertrauen gelernt, wenn wir nicht die erste Stufe gegangen wären und die zweite Stufe und dann wieder runter und dann die erste, zweite und dritte Stufe und wieder runter und wenn nicht einer festgehalten hätte und wir hätten die Leiter benutzt. Wir haben Vertrauen gelernt, indem wir es geübt haben an dieser Leiter. Die hat immer noch gewackelt. Aber wir haben gelernt, man kann ihr vertrauen durch Üben. Vertrauen kann man auch noch auf eine andere Weise lernen, da brauche ich jetzt das zweite Bild. Nochmal eine Brücke, auch nicht sehr viel schöner, aber ein bisschen höher. Als ich an die Brücke rankam, war das Auto nicht da. Ich war diesen Weg lange nicht mehr gefahren. Es war die Verbindungsstrecke zwischen uns und einem anderen Missionars-Ehepaar. Ich war mit dem Motorrad unterwegs. Ich wollte sie besuchen, habe die Abkürzung genommen, die geht hier über den Fluss. Die Brücke war in der Mitte schon so schön abgesenkt. Ich bin abgestiegen, wollte gerade auf die Brücke hoch und einfach mal drüber laufen und gucken, ob sie noch fest ist. Und dann wäre ich zurückgegangen zum Motorrad und hätte entschieden, ob ich drüber fahren kann. Während ich noch überlege, kommt dieser Pickup da, das Auto voll besetzt mit Leuten, Motorrad ist glaube ich auch noch hinten drauf. Der hält nicht, der überlegt nicht, der betet auch nicht, der fährt einfach drüber. Denn der kam daher und ist auf dem Heimweg wieder drüber gefahren. Ich habe dann gesagt, na, was der kann, kann ich auch. Habe mich auf mein Motorrad gesetzt und bin auch drüber gefahren. Was habe ich denn gemacht? Ich habe mir das Vertrauen von jemand anderem abgeguckt. Ich habe vom Vertrauen gelernt. Und ich denke mal, das ist auch eine Möglichkeit, wie man Vertrauen zurückgewinnen kann. Man sollte einfach mal wieder reinschauen in die Bibel. Man sollte einfach mal wieder gucken, wie ist denn dem Josef gegangen? Was haben denn die Männer Gottes für Erfahrungen gemacht in ihren Krisensituationen? Wer dabei ist, das Vertrauen zu verlieren, sollte sich nicht mit Leuten umgeben, die lauter Zweifel ausstreuen. Er sollte sich Leute suchen, die Vertrauen ausstrahlen. Und da gibt's ja auch genug von. Man kann Vertrauen auch lernen, indem man sich's abguckt. Mal wieder ein Lebensbild lesen. Einfach mal wieder lesen, was Hudson Taylor erlebt hat oder George Müller oder wie sie geheißen haben oder Elias Schrenk. Am besten ist natürlich die Bibel. Da gibt es so viele Beispiele. Abraham, der Gottes Verheißung hat und keine Kinder. Und er vertraute Gott und wurde nicht schwach im Glauben. Also der erste Punkt, die erste Komponente ist Vertrauen. Wenn wir Glauben haben möchten, der durchhält, brauchen wir dieses Vertrauen in Gottes Wort, in seine Verheißung, in seine Zusagen. Er hat gesagt, er wird das angefangene Werk in uns auch vollenden. Und deshalb werden wir wahrscheinlich auch durchkommen. Zum zweiten Punkt, Geduld. Auch noch ein paar Bemerkungen. Hier geht es um was ganz anderes. Hier ist nicht dieses mutige Vorwärtsgehen. Es ist aber auch nicht das sich zurückziehen und warten. Die Geduld, die hier angesprochen wird, ist, Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut. Also es ist eine Tugeduld. Eine Geduld der Tat. Also Geduld ist eigentlich ein Wesen Jesu. Geduld wächst, diese Geduld wächst nicht auf unserem Mist. Die können wir nicht selber erzeugen. Ich meine, es gibt Leute, die sehen nach außen hin geduldiger aus als andere. Meine Frau sagt immer zu mir, dass du dich nicht so schnell aufregst. Denk bloß nicht, das wäre geistlich, das ist dein Flechma. Und damit hat sie wahrscheinlich recht. Du siehst das nach außen hin so geduldig aus, nicht? Aber im Grunde genommen ist das nicht die Geduld, die hier gemeint ist. Hier ist die Geduld gemeint, die eine Last auf Länge trägt. Und da ist der Phlegmatiker genauso nicht in der Lage zu, wie vielleicht der Choleriker. Aber was ist, wenn uns die Geduld fehlt? Auch da möchte ich einfach einen Tipp geben. Was ist, wenn wir merken, wir haben diese Geduld nicht so und wir haben sie alle nicht so? Jesus war der Geduldige und es kann eigentlich nur von ihm kommen. Was hilft zum Geduldigsein? Ich war in Thailand unterwegs zu einer Bibelwoche in einer aussätzigen Gemeinde am Rand der Berge und es war April und April heißt heiße Zeit. Im April wird es erbärmlich heiß in Thailand. Wir hatten dann manchmal im Wohnzimmer 44 Grad. Und wenn man dann so unterwegs ist in den Dörfern, ist in der Mittagszeit Stillstand. Da bewegt sich fast nichts mehr. Auch wir haben da nichts gemacht. Wir haben dann unter den Häusern, die stehen ja auf Stelzen, irgendwo im Schatten gesessen oder im Bananenhain in der Hängematte gelegen und haben gewartet, bis die Zeit vergeht. Morgens Bibelstunde, abends evangelistische Verkündigung. Aber die Mittagszeit hat man so rumgebracht. Und als wir so in der Hängematte lagen, habe ich unseren Prediger gefragt, den Herrn Bunlüan, den Prediger, gibt's denn in eurer Gegend, wir sind ja immer so aktiv, wir Europäer, wir wollen irgendwas machen, nicht? Und einfach nur rumliegen ist ja nicht unsere Art. Gibt's denn nicht irgendetwas Interessantes, was du mir zeigen kannst? Dann hat er gesagt, doch, es gibt was bei uns, einen wunderschönen Wasserfall. Jetzt stellen Sie sich mal vor, 44 Grad, nicht? Brütende Mittagshitze und dann das Wort Wasserfall. Ich habe gesagt, da müssen wir hin. Badehose habe ich dabei. Morgen gehen wir los. Wissen Sie, was ich vergessen hatte? Ich hatte vergessen, dass die Wasserfälle in den Bergen sind. Da muss man erst mal hinkommen. Da muss man erst mal laufen. Und nach anderthalb Stunden Laufen habe ich gefragt, wie weit ist es denn noch, Bunlüan? Ach, sagt er, die Hälfte Hammer. Und da war kein Baum, kein Strauch und Hitze. Und ich habe mir mein Allzwecktuch auf die Platte gelegt, damit die nicht noch verbrennt. Und dann sind wir weitergelaufen. Da war nicht viel. Man hat ein bisschen so Rinnsal, so ein bisschen Wasser gesehen. Aber der Wasserfall, man hat ihn nicht gehört, man hat nicht gewusst, wo er ist. Noch anderthalb Stunden Laufen. Was meinen Sie, was mich dazu gebracht hat, doch weiterzugehen? Ich hätte ja auch nach Hause gehen können, mich wieder in meine Hängematte legen. Was hat mich geduldig weiterlaufen lassen? Die Hoffnung auf den Wasserfall. Die Hoffnung, da drin zu sitzen, in der Badehose und sich das Wasser über den Kopf laufen zu lassen. Die Hoffnung gibt Geduld. Ein großes Ziel macht Durchhaltekraft. Wenn wir wissen, auf was wir zugehen, was ist denn dieses Leben schon mit seinen 70 Jahren Plage im Verhältnis zu einer unendlichen Herrlichkeit? Wir können ja unendlich nicht denken. Aber der Paulus sagt, jetzt in Hessisch übersetzt nicht, das ist ein Klacks. Die paar Jahre Leiden sind nicht wert im Vergleich mit der Herrlichkeit, die auf uns zukommt. Wer die Herrlichkeit vor Augen hat, wir werden sein, wie er ist, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und die goldenen Gassen sind ja wahrscheinlich keine goldenen Gassen, nicht? Das sind ja alles nur Versuche, Bilder zu malen. Es ist Herrlichkeit. Teilhaben an seiner Herrlichkeit, an seinem Glanz. Wer das vor Augen hat, ich denke, der steht auch in Krebsleiden durch. Oder den Tod eines lieben Menschen. Oder eine Lebensführung, die unsäglich schwer ist. Auf uns wartet Herrlichkeit. Ich habe mal in Thailand mit Buddhisten im Wald zusammen gelagert. Es war Nacht und der Sternenhimmel war so wunderschön. Und dann habe ich gesagt, das muss doch jemand gemacht haben. Guck dir doch mal das an, wie schön das ist. Ach, sagt er, das ist von alleine passiert. Ich habe gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Alleine passiert doch immer nur Chaos. Guck doch mal die Ordnung an da oben. Die stoßen doch nicht einmal zusammen. Und dann sagt er, ich will gar nicht in den Himmel. Immer nur Sterne putzen, das ist mir zu langweilig. Da merkt man, was der für eine Hoffnung hatte, nicht? Ja, wenn das unsere Hoffnung wäre, immer nur Halleluja singen, das... Naja gut, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ganz schön, aber wenn ich das so lese, Offenbarung sind alles nur Bilder, nicht? Immer hinfallen, Kronen hinwerfen, knien, aufstehen, Halleluja, ist auch langweilig. Es wird anders sein, es wird völlig anders sein. Unsere Sprache hat keine Worte dafür. Es wird Doxa sein, Herrlichkeit, Glanz. Die Ewigkeit wird nicht langweilig. Und wer die Hoffnung hat, der kann auch Geduld aufbringen. Und als wir da so hochliefen im Wald zum Wasserfall, kamen uns Thais entgegen, die hatten Holz gesägt, im Wald mit der Hand gesägt, Bäume gefällt, einen dicken Baum gefällt, eine Grube drunter gegraben, ein Brett abgesägt, mit einer Schnur in Holzkohle gerollt, einen Strich gemacht und dann haben die gesägt. Einer stand oben, einer stand unten in der Grube, wochenlang gesägt. Da gehört schon mal Geduld zu. Und dann haben sie diese Bohlen, 2 Zoll stark, 4 Zoll breit, 3,5 Meter lang, haben die auf der Schulter nach Hause getragen. 1 Mann, 2 Bohlen. Und als wir da so entlang kamen, hatten sie ihre Last abgelegt. Geduld heißt unter einer Last bleiben. Sie hatten ihre Last abgelegt. Man muss auch mal verschnaufen. Und als ich da so hochkam, habe ich gedacht, jetzt will ich mal gucken, wie schwer das ist. Hab meine Schulter da drunter und hab's nicht hochgekriegt. Dann gucken die, nicht? Ausländer, sieht aus wie ein Elefant, aber tragen kann er nichts. Dann probiert man es noch einmal und dann geht es hinten ein bisschen hoch und vorne bleibt es unten. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe von meiner Großmutter da so ein Schlüsselbein geerbt, was so raussteht. Die hat ja dann immer so eine Entschuldigung. Und die haben gelacht, nicht der Ausländer. Er schafft's nicht. Und die Männer, die den Kopf kleiner sind als ich, tragen dieses Holz einen ganzen Tag lang von der Sägestelle tief im Wald bis nach Hause auf diesen Bergpfaden. Ich habe gesagt, wie könnt ihr das? Nehmt ihr irgendeine Medizin? Es gibt ja auch so Schmerzunempfindlichkeitsarbeitsmedizin, die man essen kann. So Betäubungsmittel. Nein, sagen sie, haben wir nicht genommen, sondern wir haben geübt von Kind auf. Wir haben geübt von klein auf. Ich denke mal, unser Gott ist mit uns am Üben. Wenn er uns eine Last auflegt, sollten wir nicht sofort anfangen zu beten, lieber Gott, nimm mir das. Er übt mit uns. Er übt Geduld. Er übt nicht, uns klein zu kriegen oder klein zu machen oder auf dem Boden zu haben oder uns eine Last aufzulegen, die wir nicht tragen können. Er übt mit uns Geduld, denn Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. 2 Dinge sollten zusammenkommen. Dann hält unser Glaube durch. Vertrauen und Geduld. Amen.